Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. Die Benediktiner-Missionsarbeit der Abtei St. Othmarsberg engagiert sich auf vielen Ebenen. Der Hauptfokus liegt in der Missionsarbeit der Kirche. Durch den rasanten Wandel in Kirche und Gesellschaft auf dem ganzen Erdkreis hat sich diese Aufgabe in den letzten Jahrzehnten radikal verändert. Waren bis zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zu 40 Schweizer als Missionare in den Missionsgebieten auf 4 Kontinenten, so sind es zurzeit nur noch wenige Brüder. Doch deshalb ist die Arbeit nicht weniger geworden. Auf dem Hintergrund einer sich in starkem Wandel befindenden Kirche bemüht sich die Gemeinschaft vom St. Othmarsberg vor Ort missionarisch zu wirken. Neben der finanziellen und zum Teil auch personellen Unterstützung der Kirche und Gesellschaft in der zweiten und dritten Welt möchten die Mönche für die Menschen um sie herum Orientierung und Lebensgrundlage sein. Diese Christussuche, wie der heilige Benedikt sie nennt, lässt jedoch den aktiven Dienst am Menschen nicht vergessen. Den Mönchen vom St. Othmarsberg ist es ein Anliegen, ein offenes Haus für alle zu sein, die mit ihnen den Glauben feiern und teilen möchten, die in Not sind oder sich neu orientieren möchten. Seit einiger Zeit besuchen eine gute Anzahl Menschen mit Migrationshintergrund den Sonntagsgottesdienst in der Abtei. So finden Flüchtlinge im Glauben Heimat und Anschluss in der Abtei. Aber darüber hinaus engagieren sie sich in der Caritas, im Bildungsbereich, in der Wallfahrtsseelsorge, in der Jugendarbeit und stellen Ressourcen auch externen Organisationen zur Verfügung. So legte der werte Abt Emanuel Rutz der Abtei St. Othmarsberg für 3 Wochen vor Ort in Tansania Hand an. Wie Abt Emanuel die Missionsarbeit erlebte, hierzu bin ich im Gespräch mit Abt Emanuel und wir sind natürlich auf Ihre Eindrücke in Afrika gespannt. So begrüße ich Sie, lieber Abt Emanuel, und guten Tag und herzlich willkommen bei Radio Gloria.
Herzlichen Dank.
Im Prolog der Regel des heiligen Benedikts heißt es: Höre, mein Sohn, auf die Weisung des Meisters, neige das Ohr deines Herzens, nimm den Zuspruch des gütigen Vaters willig an und erfülle ihn durch die Tat. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie in Tansania selbst Hand angelegt haben?
Ja, meine letzte Reise nach Tansania war auf dem Hintergrund meiner Tätigkeit als Kongregationsrat unserer Kongregation. Wir sind ja eine weltweite Kongregation der Missionsbenediktiner von St. Ottilien auf 4 Kontinenten. Und da gibt es natürlich selbstverständlich eine Kongregationsleitung. Und ich bin da nun Mitglied dieser Kongregationsleitung und war in diesem Rahmen auf Visitationsreise in Tansania.
Für den heiligen Benedikt, Ihren Ordensvater, ist die Aufnahme von Gästen ein zentrales Anliegen. In Tansania waren Sie ein Gast, also nicht so, wie Sie es sich gewohnt sind, im Sinne des Gastgebers. Wie haben Sie persönlich diese Aufnahme in der Abtei Nanda erlebt?
Ja gut, das ist einerseits dann sehr mitbrüderlich abgelaufen, wie es halt dann abläuft, wenn Mitbrüder zu uns auf Besuch kommt. Man kennt sich ja durch die Jahre. Ich bin jetzt gut 20 Jahre ein Missionsbenediktiner und man kennt natürlich auch die internationalen Mitbrüder, auch in Afrika, aber auch anderswo. Und das ist dann natürlich so dieses Wiedersehen. Das ist der eine Aspekt, der da kommt. Und dann ist man natürlich gleich Teil der Gemeinschaft, was ich sehr schätze, wenn man dann einfach den ganz normalen benediktinischen Alltag mitleben kann, Chorgebet mitmachen kann, die Eucharistiefeier mitmachen kann, die Rekreation mitmachen kann, also wo wir zusammensitzen am Feierabend, oder auch die Mahlzeiten. Also das ist der eine Aspekt. Man ist ein ganz normaler Mitbruder in dieser ganzen Geschichte. Und dann war natürlich dann als Visitator, ich war ja mit Abtrome von Togo unterwegs während dieser Visitationsreise, dann hat man natürlich einen offiziellen Status auch. Man kommt als Visitator, man ist geschickt von der Kongregationsleitung, um das Kloster zu visitieren. Und das ist ja eine kirchenrechtliche Dimension, die da abläuft. Das kommt dann da natürlich durch. Ja, jetzt kommt der Visitator. Einige kannten mich dann natürlich noch nicht, die jüngeren Mitbrüder etc. Da kommt natürlich dieses Formale dann auch noch dazu. Ja. Aber eigentlich ist es selbst in einer Visitation, ist es doch der mitbrüderliche Aspekt, der da vorherrscht und dann auch wirklich den Alltag prägt.
Sie waren der Visitator. Was ist denn die Aufgabe und die Zielsetzung eines Visitators?
Es gibt eine sogenannte kanonische Visitation, die findet nach unseren Konstitutionen, also nach unserem internen Kongregationsgesetz, alle 5 Jahre statt. Und das war so eine reguläre kanonische Visitation. Es geht darum, das Kloster zu überprüfen, im besten Sinn des Wortes, als Ermunterung. 4 externe Augen schauen die Abtei dann, da ist eine große Abtei, während 3 Wochen so auf den Alltag dieser klösterlichen Gemeinschaft, was läuft nicht gut. Die ganze kanonische Visitation ist vorbereitet. Im Voraus findet eine Finanzvisitation statt von Finanzexperten unserer Kongregation, die simpel und einfach darauf blicken, wie steht es mit den Klosterfinanzen, und diesen Bericht erhalten wir dann. Und dann folgt die kanonische Visitation, die natürlich verschiedene Aspekte, das klösterliche Leben, Liturgie, die Arbeit, dann auch die Klosterführung in den Fokus nimmt in diesen 3 Wochen, wo wir dort waren. Und es ist alles vorbereitet, es ist ein Fragebogen, den wir erhalten, wenn wir kommen, und die gehen wir durch. Da werden natürlich Rückmeldungen schon schriftlich gegeben, läuft es gut, läuft es schlecht, welche sind die Probleme, die wir vielleicht ansprechen müssen oder anpacken müssen, damit es gemeinsam eine neue Lösung geben kann etc. Das ist eigentlich, aber letztendlich geht es eigentlich um eine Ermunterung für den klösterlichen Alltag. Das ist ein wichtiger Aspekt, den ich immer wieder hervorhebe, weil wir sind dann nicht so drin im Alltag. Wir kennen das Alltagsgeschäft nicht. Und letztendlich wächst eine Klostergemeinschaft aus dem Alltagsgeschäft heraus, also aus dem alltäglichen Leben. Und da ist man in 3 Wochen einfach zu wenig drin. Und so geht es mir dann wirklich um eine Ermunterung letztendlich. Ja.
Und an wen rapportieren Sie?
Einerseits ganz klar an die Klostergemeinschaft insgesamt. Also am Ende wird ein sogenannter Visitationsbericht verlesen vor der ganzen Gemeinschaft, und den Bericht erhalten auch alle, so dass sie ihn auch schriftlich haben. Und dann geht er aber auch an die Kongregationsleitung. Also wir im Kongregationsrat besprechen dann die verschiedenen Visitationsberichte. Es sind ja bei uns 23 selbstständige Klöster, und wenn alle 5 Jahre eine Visitation stattfindet, dann gibt es so jährlich 4 bis 5 Visitationen, wo der Kongregationsrat dann auch dieser schriftliche Bericht erhält, diskutiert, und nach einem halben Jahr muss die visitierte Klostergemeinschaft einen Zwischenbericht abliefern. Was konnten wir umsetzen? Was muss noch umgesetzt werden von dem, was dann auch empfohlen wurde von den Visitatoren?
Eine Visitation sollte eine Ermunterung sein. Wie kann es eine Ermunterung sein, wenn Sie zum Beispiel größere Schwachstellen in irgendeinem Bereich feststellen und das auch festhalten in einem Visitationsbericht?
Ja gut, es kann auch eine Ermunterung sein, das Problem anzupacken, oder? Oder? Eventuell, wenn es ganz gut läuft, können ja auch konkrete Schritte schon besprochen werden, weil man bespricht sich ja mit den Mitbrüdern. Man schreibt ja nicht nur einfach diesen Bericht und dann kommt etwas völlig Neues in diesen Bericht hinein. Eigentlich alles, was in den Bericht hineinkommt, ist besprochen. War schon einmal Thema. Entweder in den Fragebögen, die Sie vorgängig erhalten und dort uns schriftlich zurückgemeldet wurde. Und da gibt es ja verschiedene Treffen mit den einzelnen Brüdern, mit irgendwelchen Räten, zum Beispiel das Seniorat, das ist der Beraterstab des Abtes, gewählte Mitbrüder sowie ein Vorstand in einem Verein, und dann gibt es verschiedene Kommissionen, die Finanzkommission etc. etc. Und da wird, oder die Kommission für die Ausbildung junger Mönche, das ist alles längst vorbesprochen. Es ist dann nur schriftlich festgehalten. Aber natürlich, und es kann Probleme geben, die dann nicht unbedingt eine Ermunterung sind, inhaltlich, aber ich glaube, man kann sie ermuntern, die Fragen anzupacken.
Sie waren mit dem Abt aus Togo in Nanda. Gab es unterschiedliche Wahrnehmungen bei der Visitation?
Ja, das ist natürlich die große Herausforderung. Das ist wirklich so. Also ich komme als Schweizer in diese Visitation, oder ich kam als Schweizer in diese Visitation hinein, und Abt Rome von Togo kam als Westafrikaner in diese Visitation hinein. Und es ist natürlich ganz klar, also er ist der Kultur weit näher als ich als Schweizer. Das ist völlig klar. Und das war mir auch immer bewusst. Das kann ein Vorteil oder ein Nachteil sein, aber daraus entstehen dann wirklich auch unterschiedliche Blickrichtungen. Im Großen und Ganzen macht das aber eigentlich für die Visitation oder für das Resultat einer Visitation nicht den großen Einfluss aus, weil man muss sich einfach finden. Wenn es ein Problem gibt, wo wir unterschiedlicher Meinung sind, dann müssen wir uns Visitatoren finden. Wir können unsere unterschiedlichen Hintergründe, aus denen wir kommen, nicht der Gemeinschaft zumuten. Das geht einfach nicht. Also da müssen wir uns zusammenreißen. Es gab eine Diskussion, wo wir jetzt nicht ganz gleicher Meinung waren. Es war echt eine afrikanische kulturelle Frage. Die habe ich jetzt nicht so schwer gewichtet, wie er das gewichtet hat. Und ich habe mich dann da zurückgenommen, weil ich einfach gesagt habe, gut, ich komme aus einem anderen kulturellen Hintergrund heraus und lasse es da einfach in dem afrikanischen Kulturkreis da den Vortritt. Das war jetzt aber auch nicht, weiß Gott, welche super entscheidendes Thema. Aber da habe ich ganz klar gesagt, ich bin da weniger kompetent als ein Afrikaner. Das ist völlig klar. Aber grundsätzlich macht es ja gerade, also das erfahren wir ja oder erfahre ich in dieser multikulturellen Kongregation, wie wir sie sind, es kann natürlich echt bereichernd sein, die verschiedenen Stimmen anzuhören und dann abzuwägen, in sich zu gehen, zu unterscheiden, was ist jetzt wirklich der richtige Weg oder was ist die Wahrheit oder jetzt zugespitzt, was könnte der Wille Gottes sein, aus den verschiedenen Stimmen, die zusammenkommen. Das ist nicht leicht, aber für mich ist das gerade das Faszinierende.
Im Rahmen der Visitation war auch das Thema der Liturgie. Wie haben Sie das erlebt? Als ich selber einmal in Uganda war und die Heilige Messe besucht habe, war alles viel lebendiger. Es ging natürlich viel länger. Man singt viel mehr, man tanzt auch. Wie war die Einschätzung in Bezug auf die Liturgie?
Ja, das ist jetzt für mich dann auch nicht wirklich was super Neues. Das war am ersten Mal neu, als ich nach Afrika kam als junger Mönch. Habe ich natürlich gestaunt über die Liturgie. Inzwischen weiß ich, was mich erwartet. Es gibt ja da wie so etwas zwei Formen. Es gibt natürlich das monastische Stundengebet, das sehr traditionell auch nach dem abendländischen Vorgaben sich nach wie vor zeigt, auch in Afrika. Also das, was Benedikt hier im Abendland angefangen hat, auch in seiner Regel niedergeschrieben hat, was auch monastische Tradition oder Ordenstradition über den Benediktinerorden hinaus ist, mit dem klassischen Psalmengebet und auch mit Orgelbegleitung etc., die Psalmen singen, das wird auch in der Abtei Danda in Afrika genauso gemacht. Natürlich, die Sprache ist Swahili, aber es ist der gregorianische Choral, der da auch rüberkommt. Anders ist es dann bei den Eucharistiefeiern. Da ist es dann wirklich mit den afrikanischen Rhythmen, mit den afrikanischen Instrumenten. Die Mönche singen da sehr, sehr begeistert. Also da ist dann wirklich ganz was anderes, obwohl sich dann natürlich das Konventamt der Mitbrüder dann auch noch wieder unterscheidet von der musikalischen Gestaltung her zu einem Gemeindegottesdienst, wo es dann wirklich nochmals einen viel größeren Kreis gibt, der da mitwirkt und mittanzt und sich mitbewegt. Auch die Eucharistiefeiern gehen dann da natürlich wesentlich länger in der Gemeinde. Da gibt es dann auch noch so einen kleinen Unterschied. Aber insgesamt ist vielleicht die Gestaltung nicht so sehr das, was jetzt mir noch auffällt oder mich begeistert. Da bin ich wahrscheinlich schon zu oft dort gewesen, was natürlich einfach phänomenal ist und auch sehr belebend, oder? Einfach der Gottesdienstbesuch und die junge Gemeinde, die sich da versammelt. Das ist halt oftmals ganz anders, als wir es hier in der Schweiz erleben.
Gibt es im monastischen Leben, im Alltag größere Unterschiede?
Grundsätzlich ist der monastische Alltag genauso aufgebaut wie bei uns. Das ist eine große Abtei. Die Abtei Landau hat 100 Mönche, hat riesige Werkstätten, hat mehrere Pfarreien, die sie auch betreuen, hat eine Schule von der Primary School bis zum Gymnasium mit 800 Schülern oder irgendwas. Dann hat sie natürlich noch ein Riesenspital, das Spital Danda. Und das ist einfach auch ein großer Betrieb, wo die Mitbrüder tätig sind, zusammen mit weiteren Angestellten. Und das ist vom Ablauf her jetzt, als wenn ich jetzt in Uznach vergleiche, ich meine, wir sind eine kleine Abtei, wir haben ganz wenige Betriebe, wo wir jetzt auch noch irgendwie dann über die Gebetszeiten hin aktiv sein müssen etc. Und von dem her ist dann der Tagesablauf etwas anders strukturiert. Jetzt nicht so ganz gemeinschaftlich, wie wir es hier in Uznach haben, aber das ist einfach von den Arbeitsvorgängen so vorgegeben und dann natürlich auch vom Klima. Die fangen natürlich einfach am Morgen früh an und am Nachmittag, wenn es dann irgendwann so heiß wird, um 3 Uhr oder um 4 Uhr, ist dann Arbeitsende und dann folgt dann anschließend die Vesper. Aber das ist dann eine klimatische Frage. Und so hat man dann schon versucht, den monastischen Alltag auch an die Gegebenheiten anzupassen, die wir vor Ort antreffen. Und das ist ganz benediktinisch. Der heilige Benedikt hat schon gesagt, man soll sich dem Klima anpassen in der Kleidung. Wenn einer wegen seiner Arbeit nicht am Chorgebet teilnehmen kann, dann soll er es privat verrichten. Also da hat er schon vorgesehen, dass wenn es die Erforderungen für nötig erachten, das dann auch angepasst werden kann. Und das treffen wir jetzt in einer Abtei dann da so an. Aber das ist nicht mal so sehr eine kulturelle Frage, sondern es ist eine Frage der Aufgabenbereiche und noch des Klimas, ja.
Sie sprechen die Aufgaben an. Wie sieht das bei den Missionsbenediktiner in Nanda aus? Was ist die Hauptaufgabe?
Ja gut, die Hauptaufgabe in einem Kloster ist immer die klösterliche Gemeinschaft, zusammen den Lobpreis Gottes darzubringen im Chorgebet und miteinander das Leben zu leben und miteinander Gott zu suchen. Aber Sie fragen natürlich nicht das an, Sie fragen nach der Arbeit nach. Ich habe Sie schon etwas aufgezählt, dass wirklich, also das mal so diese Grundversorgung der Mitbrüder, oder das alltägliche Leben, was sich in der Küche abspielt, was sich in der Ausbildung junger Mönche abspielt, was sich dann aber auch in Putzarbeiten etc. einfach im Unterhalt der Abtei abspielt. Und dann kommen dann wirklich die Arbeitsbereiche hinzu, da habe ich schon aufgezählt, da gibt es x Werkstätten, da gibt es diese Autowerkstatt, da gibt es die Metallwerkstatt, da gibt es eine Schreinerei, da gibt es eine Schneiderei etc. etc. Dann gibt es natürlich eine Landwirtschaft. Sie haben die Abtei Danda hat ein sogenanntes spirituelles Zentrum, das Zaccheo. Da kommen Ordensleute, Priester, aber auch Laien hin zu Einkehrtagen, das ist ein sehr großes Haus, da sind Mitbrüder tätig. Dann die Schule habe ich aufgezählt, wo sie wirklich in der Bildung tätig sind. Vor circa 15 Jahren damit begonnen, aus der ehemaligen Lepra-Station, die es nicht mehr braucht, weil Lepra massiv zurückgegangen ist, haben sie jetzt eine Schule aufgebaut, ein sehr beeindruckendes Projekt, wo einige Mitbrüder auch unterrichten und in der Leitung der Schule sind. Dann aber auch das große Spital, das ist eines der führenden Spitäler in Tansania. Die Spitalleitung ist ein Mitbruder, auch die Verwaltung macht ein Mitbruder. Das sind riesige Betriebe mit 200, 300 Angestellten insgesamt zu diesen 100 Mönchen. Dann natürlich die ganze Seelsorge. Es gibt einige Pfarreien, die sie besetzen. Also da ist wirklich eine sehr, sehr aktive Tätigkeit. Inzwischen haben sie auch angefangen, eine Neugründung zu machen in Mosambik. Also schon der zweite Anlauf. Die erste war im Norden Mosambiks. Und deswegen der terroristischen Aktivitäten dort nicht mehr möglich. Jetzt sind sie weiter in den Süden gegangen, in Mosambik. Und da machen sie jetzt eine Neugründung. Dann haben sie in der Hauptstadt von Tansania, in Dodoma, haben sie ein Grundstück. Und dort wird jetzt auch eine Schule aufgebaut, dass das benediktinische Leben auch in der Hauptstadt von Tansania ansässig wird. Meines Erachtens ein sehr schönes Projekt. Aber also Arbeit ist wirklich genügend da. Sie haben wirklich sehr, sehr gut Nachwuchs, das darf man sagen, also da ist wirklich auch Zukunft da, aber da ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit da, muss man echt sagen.
Lieber Abt Emanuel, Sie sind ein Abt, der nicht nur hinter dem Schreibtisch ist, sondern man sieht Sie zum Beispiel auf dem Kirschbaum oder auch im Garten, also ein Abt, der multifunktional ist, wie man das so im Neudeutsch sagt. Und auch Hands-on ist. Wie war das in Nanda? Wo haben Sie Hand angelegt, lieber Abt Emanuel?
Ich habe jetzt da wirklich nicht Hand angelegt, weil ich war Visitator und wir mussten 4 verschiedene Standorte besuchen in Tansania und die 3 Wochen waren natürlich im Nu vorbei. Ich war da wirklich nur Visitator.
Wo denken Sie, liegt die Not in Tansania?
Ja gut, es gibt natürlich verschiedene Nöte. Ich würde es jetzt mal von der positiven Seite her betrachten. Ich war längere Zeit nicht mehr in Tansania, einige Jahre nicht mehr und mir ist ein wirklich anderes Tansania begegnet als vielleicht vor 7, 8 Jahren, als ich das letzte Mal dort war. Das Land hat sich sehr entwickelt. Zum Beispiel Dar es Salaam ist eine ganz andere Stadt geworden. Ein westlicher Stil kommt da rein, ob jetzt das positiv ist oder negativ, weiß ich nicht. Aber es hat sich einfach verändert. Die Not der Menschen packen sie an. Man merkt, man kann feststellen, die Leute werden selbstständig, übernehmen wirklich Verantwortung für sich selber. Also das ist vielleicht das Positivste, das ich jetzt wirklich hervorheben kann. Natürlich gibt es die allgemeinen Nöte. Man hört, dass die Korruption immer noch da ist. Kann ich nicht bestätigen, weil ich nicht in diese Bereiche hineinkam. Natürlich ist die Bildung nach wie vor eine Frage. Die Bildung ist zwar über weite Strecken gegeben, so die Grundausbildung an den Schulen, aber anschließend sind die jungen Frauen und Männer gebildet und finden keinen Arbeitsbereich. Also es ist wie schwierig dann als junge Frau oder als junger Mann nach der Ausbildung wirklich Hand anlegen zu können. Das ist mir so eingefahren in den Diskussionen. Dann haben sie einfach keine Arbeit. Gut gebildet, aber keine Arbeit. Und dann lauern sie so dahin, das ist jetzt etwas wertend, oder? Aber grundsätzlich können sie dann einfach das nicht umsetzen, was sie gelernt haben. Also das ist eines der großen Probleme, die mir jetzt als Schweizer natürlich in die Augen stechen. Bei uns finden ja wirklich die jungen Leute großmehrheitlich nach der Ausbildung wirklich Arbeit und können ihr Wissen einsetzen. Also das ist sicher eine, was jetzt mir aufgefallen, ob es das größte Problem ist, kann ich nicht sagen. Politisch ist das Land sehr ruhig. Ja, das ist so also ein Thema, aber da habe ich jetzt sicher nicht abschließend die Frage beantworten können, weil ich dann auch zu wenig weiß. Natürlich, es gibt noch wirklich auch das einfache Leben in der Hütte, wo es einfach nur ums tägliche Überleben geht, aber das ist auch wirklich Teil der Kultur. Aber man sieht jetzt wirklich, gerade auch durch die Bildung können sich die Menschen entwickeln. Ja.
Ist es nicht eine Versuchung, infolge der fehlenden Arbeitsplätze, dass junge Menschen in Afrika den Weg ins Kloster wählen?
Die Versuchung ist bestimmt da. Das ist ganz natürlich. Das war bei uns nicht anders vor 100 Jahren. Das darf man so sagen. Ob es dann wirklich eine Versuchung ist, entscheidet dann die Prüfung dieser Versuchung, wenn es dann eine ist, oder? Ich meine, die laufen durch eine längere Prüfungszeit hindurch. Und es wird so sein wie vor 100 Jahren bei uns, oder? Auf dem Hintergrund der damaligen kulturellen Vorgaben in unserer Gegend, auch in der Schweiz, sind natürlich einfach viele junge Frauen und Männer auch ins Kloster gegangen, weil sie damit eine andere Perspektive hatten. zum religiösen Leben hin, das sie interessiert haben, sind sie aufgebrochen, weil sie die Stimme Gottes vernommen haben und dann aber auch wirklich andere Möglichkeiten hatten, als zu heiraten und dann für Familie und Ehefrau und Ehemann da zu sein. Das ist alles irgendwie bei uns genau dasselbe gewesen. Und auch daraus gingen wirklich sehr gute Berufungen hervor. Und ich glaube, wenn wir in unsere Ordensgeschichte zurückblicken, was die Orden vor 100 Jahren hier in der Schweiz bewirken konnten, gerade auf diesem Hintergrund, der genau dasselbe ist, dann ist, glaube ich, die Versuchung dann nicht so groß, vor dieser Weltflucht so quasi im Kloster ein besseres Leben zu haben. Aber das spielt sicherlich eine Rolle. Aber der Glaube, der christliche Glaube, zeigt sich im alltäglichen Leben. Und wieso soll das? Das darf auch so sein.
Wir haben von Pater Peter Meyenberg, der fast 60 Jahre als Seelsorger und Entwicklungshelfer in ostafrikanischen Ländern wie Tansania und Kenia gewirkt hat, ein Lied seiner CD, die er mit einem Buch zusammen herausgegeben hat, gehört. Unser heutiger Gast, Abt Emanuel, der Abtei St. Ottmarsberg, berichtet über die Visitation im Jahre 2023 in Tansania. Lieber Abt Emanuel, in einem Interview sagten Sie, wir haben die Uhr und die Menschen in Tansania die Zeit. Was meinen Sie mit dieser Aussage?
Das ist natürlich eines der auffallendsten Unterschiede von Europa oder jetzt gerade noch von der Schweiz, weil wir ja als bekanntes Land für die Uhren doch weltweit eine Berühmtheit erlangt haben, weil wir sie auch herstellen, weil viele Schweizer Uhren weltweit angetragen werden. Und deswegen spielt sich das eigentlich sehr schön an, was wir Schweizer in der Begegnung mit den Afrikanern mitbekommen. Wir sagen, dann fangen wir an und dann habe ich keine Zeit, weil ich dann schon den nächsten Termin habe. Oder? Also so in dem Stil. Es ist alles durchgetaktet vom Alltag her. Und das ist natürlich bei einem Afrikaner ganz anders. Die also jetzt nicht zwingend im Kloster, da sind dann einfach noch diese kulturellen Prägungen vorhanden. Der Klosteralltag ist genauso getaktet von den Stunden her wie bei uns in Europa. Das hat Benedikt auch gewollt, damit der Mönch immer beschäftigt ist und ihn nicht in eine Langeweile oder in eine Trägheit hineinkommen kann. Das war das Ziel des heiligen Benedikt in diesem getakteten Alltag. Das ist in Danda auch so oder in Afrika. Aber dazwischen spielt sich natürlich so etwas, wir haben wirklich Zeit. Also wenn man durchs Spital durchgeht in Danda, dann warten die Leute da ganz geduldig. Und es ist völlig verständlich, dass jetzt die nicht gerade behandelt werden oder zum Beispiel an der Rezeption, wenn sie sich registrieren für die Behandlung, da muss man einfach warten, da hat man auch Geduld. Man nimmt das Essen gleich mit, weil man weiß, es dauert länger. Also das ist eine ganz andere Geschichte. Oder bei den öffentlichen Transportmitteln, der Bus kommt nicht um 4 nach sowieso. Der kommt dann, wenn er kommt. Und er hält so oft, bis der Bus voll ist. Deswegen haben wir diese überfüllten Busse, weil das gibt mehr Geld, oder? Wenn der Bus voll ist, als wenn er halb leer fährt. Also dann kommt er einfach dann, wenn alle dann wirklich noch, die man herrennen sieht, auch noch eingestiegen sind, da fährt dann nicht Punkt dann ab, wenn es der Fahrplan vorgibt. Also das ist einfach ein ganz anderes Verhältnis zur Zeit und deswegen ist dieser Spruch, glaube ich, ganz, ganz richtig. Und beides hat Vor- und Nachteile. Also wir wissen, dass auch unsere Pünktlichkeit, die ich persönlich sehr schätze, die hat natürlich auch Nachteile, weil das Menschliche dann vielleicht auch allzu oft auf der Strecke bleibt. Und in Afrika gibt es auch Nachteile von diesem, man kommt dann einfach von diesem Zeithaben. Aber der Mensch steht natürlich mehr im Mittelpunkt. Ja.
Lieber Abt Emanuel, in der Schweiz, in der Abtei St. Ottmarsberg, klingt relativ laut eine Glocke, die zum Gebet einlädt. Wie ist das in Afrika? Die Menschen haben in Afrika ein anderes Zeitempfinden, als wir es hier haben?
Nee, also wie ich gesagt habe, es gibt diese klösterliche Struktur, die auch in der Abtei Danda wirklich eingehalten wird. Das Chorgebet beginnt pünktlich. Natürlich kann es vorkommen, dass einige zu spät kommen, weil sie von der Arbeit kommen oder weil noch irgendwas war. Aber das kann ja bei uns genauso passieren. Na, das ist wirklich. Da hat sich dann die afrikanische Kultur schon inkulturiert ins benediktinische Mönchtum hinein. Ich hatte mal eine interessante Diskussion während dieser Visitation, wo es gerade um die Liturgie ging. Da hat dann einer der Mitbrüder gesagt, das ist mir sehr eingefahren, seine Rückmeldung so quasi, ja, als Benediktiner haben wir ja schon einen großen Schritt gemacht in eine andere Kultur hinein, weil wir das benediktinische Mönchtum übernommen haben und in der Profess dazu Ja gesagt haben. Also wir sind ja schon gerade jetzt von unserem benediktinischen Alltag her eigentlich in gewisser Weise aus unserer Kultur herausgestiegen und haben die monastische Kultur übernommen. Ich sage es jetzt mal so. Und das kommt da wirklich sehr schön zum Tragen. Allerdings hat er damit nicht gesagt, wir sind keine Afrikaner mehr oder keine Tansanianer mehr. Aber wir haben wie ein zweites Bein aufgestellt in unserem kulturellen Tradition. Wir haben das Monastische dazugenommen und das bedingt zum Beispiel jetzt diese Pünktlichkeit zum Chorgebet.
Lieber Abt Emanuel, auch durften Sie die Energiezentrale im Turbinenhaus besuchen. Welche Eindrücke haben Sie gewonnen?
Ja, das ist ja dann etwas publik geworden durch unsere Medienarbeit. Es war ja dann gerade der Zeitpunkt da, am Ende der Visitation, ich noch die neue Energiezentrale einsegnen durfte, weil wir die als Abtei St. Ottmarsberg mit unseren Spendengeldern von unseren Wohltätern bezahlen durften. Das ist ein großes Projekt. Die Abtei Danda bekanntlich wächst sie, das Spital wächst. die Klostergemeinschaft wächst, die Betriebe nehmen zu. Natürlich braucht es auch durch die Modernisierung mehr Strom, mehr Energie. Und das hat die Abtei dann da aufgenommen. Und da die öffentliche Stromversorgung, Energieversorgung vom Staat doch nach wie vor nicht sehr zuverlässig ist, hat die Abtei dann da schon immer eine Strategie gefahren, dass sie eigentlich autark in diesem Bereich sein möchte und nur in Notsituationen vielleicht einmal noch irgendwo die öffentliche Strombenutzung anfordert. Und so haben sie schon vor 30, 40 Jahren einen Stausee, ein Wasserkraftwerk gebaut und dazu natürlich einen Generator. Jetzt aber in neuerer Zeit kam natürlich die ganze Nutzung der Sonnenenergie, die sich in Afrika einfach anbietet, dazu. Und da wurde jetzt ein ausgeklügeltes Energiekonzept geplant und dann auch umgesetzt mit der Hilfe unserer Wohltäter. Also wir haben den allergrößten Teil dieser doch sehr großen Investition übernommen und konnten es übernehmen durch die Großzügigkeit unserer Wohltäter. Und diese Anlage konnte ich dann einsegnen. Es geht eigentlich darum, dass die Wasserkraft plus die Sonnenenergie zusammen mit einem Generator, der dann nur noch bei den Spitzen einspringt, dass so der ganze Energieverbrauch der Abtei gedeckt werden kann. Natürlich mit einer ausgeklügelten Steuerung, das ist eigentlich fast das Entscheidendste. Und das war dann gerade fertig, als ich unten war. Und deswegen habe ich dann da noch diese Anlage einsegnen dürfen. Eine sehr gefreute Sache auch im Hintergrund der ganzen ökologischen Diskussion. Da ist die Abtei dann da wirklich dann sehr, sehr fortschrittlich, gerade was es auch für Tansania oder für den afrikanischen Raum bedeutet. Da spielen unsere Klöster echt eine bedeutende Rolle in diesen Fragen der Umweltschonung, weil sie einfach vorangehen können und dann die Leute so quasi wie angesteckt werden vom Wissen der Abteien da unten. Ja.
Herzliche Gratulation zur Realisierung dieses schönen und auch sinnvollen Projektes.
Ja, danke.
Abte Manuel, welche weiteren Projekte bearbeiten Sie in Tansania und sind aktuell?
Ja, es gibt natürlich die laufenden Projekte, da habe ich schon erwähnt. Es ist die große Schule, die wurde mit einer Sekundarschule begonnen und jetzt kam auch die Primary School dazu. Das ist umgesetzt, natürlich gibt es da immer wieder Investitionen, das ist völlig klar. Und da müssen auch Lehrergehälter bezahlt werden und mittellose Kinder, die die Schulgelder nicht zahlen können, da gibt es auch einen Stipendienfonds, auch der darf gehäuft werden, das ist nicht die Frage. Das ist einerseits die Schule, dann natürlich das Hospital in Danda, das ist wirklich berührend, faszinierend, auch von der Leitung her, Pater Damian und Bruder Jesaja, die da wirklich die Leitung tragen und da sensationelle Projekte umsetzen und den Menschen wirklich einen gehobenen Gesundheitsdienst anbieten, berührend, muss man echt sagen. Und das ist sicher ein weiteres großes Projekt. Dann habe ich angesprochen die Neugründung in Mosambik, wo sich unsere Abtei sehr stark nun einbringt, gerade auch mit dem Kirchbau. Den haben wir jetzt übernommen. Das Projekt läuft jetzt gerade an. Also da bin ich sehr dankbar für Spenden, weil in Mosambik treffen wir noch auf diese alte oder von uns bekannte Armut der Menschen. Also in Tansania ist das Niveau weit besser. Und in Tansania sind sie wirklich noch arm. Die haben nichts. Die haben da ganz einfach nichts. Die haben jetzt in Mekua, wo jetzt die Neugründung stattfindet, das in der Mitte Mosambiks, haben sie eine Lehmhütte, das ist die Kirche. Und da kommen einfach 1000 Menschen zum Gottesdienst am Sonntag und dann findet halt dieser unter einem Mangobaum statt oder wo dann auch immer. Aber die Lehmhütte ist längst zu klein, da haben 60, 70 Leute Platz, weil einfach die Armut ist enorm groß. Oder? Da trifft man noch auf diese afrikanische, uns bekannte Armut, weil die Leute einfach nichts haben. Und das ist ein weiteres Projekt. Und dann ist natürlich die Schule in Dodoma, in der Hauptstadt von Tansania. wo die jetzt aufgebaut wird als weitere Niederlassung von Benediktinern auch, aber mit einer konkreten Aufgabe einer Schule. Das ist natürlich ein Projekt, da sind wir jetzt nicht so nahe. Dann gibt es natürlich auch immer Unterhaltsarbeiten, die Werkstätten, die Ausbildung von handwerklichen Berufen ist etwas sehr Entscheidendes in Tansania, weil, wie ich gesagt habe, Studierte haben wir genügend und da finden sie anschließend keine Arbeit. Es ist also auch die Handwerkstätigkeit zu fördern, etc. etc. Und dann kann man bei allen Geldspenden, die wir sehr gerne annehmen, davon kann ich einfach auch sagen, dass wir auch für die Mönche da beten dürfen, weil das wirklich eine prosperierende Gemeinschaft, 100 Mönche, Durchschnittsalter wahrscheinlich irgendwas 45 oder 50 Jahre alt, und da läuft wirklich was, muss man, und die darf man auch im Gebet begleiten. Ja.
Ja, so möchte ich auch hinweisen auf die Internetseite der Abtei St. Othmarsberg, www.abtei-uznach.ch. Da bekommen Sie Informationen in Bezug auf die Unterstützung von verschiedenen Projekten mit der Kontoverbindung. Sie können unter anderem auch heilige Messen lesen lassen oder Sie können einen Newsletter bestellen. Da werden Sie monatlich immer über die Aktivitäten des vergangenen Monats informiert. Aber es gibt auch generelle Informationen über die Missionsbenediktiner im St. Othmarsberg. Außerdem ist die Abtei St. Othmarsberg auch medial stark präsent, so zum Beispiel auf Facebook oder Instagram. Lieber Abt Emanuel, wenn Sie ein Fazit über diese 3 Wochen Missionsarbeit oder Visitation in Tansania machen würden, wie würde dies lauten?
Ja, ich hatte natürlich wirklich als Visitator, hatte ich wirklich Einblicke jetzt in eine ganz bestimmte klösterliche Gemeinschaft, die Gemeinschaft von Danda. Und ich kam mit einer Begeisterung nach Hause. Das ist die, dass wir haben ja in den 1980er Jahren darüber diskutiert, ob wir afrikanische Mitbrüder, afrikanische junge Männer aufnehmen sollen in unsere Klöster, damit das benediktinische Leben weitergehen kann. Natürlich war das eine kontroverse Diskussion. Man hat es jetzt gemacht. Und die Abtei Danda hat mir gezeigt, dass es der richtige Schritt war, dass wir das gemacht haben. Weil ich traf in dieser Visitation auf die ersten Mönche, auf die erste Generation dieser Mönche, die sind jetzt um die 50, 60, 60, 60 plus. Und ich habe da wirklich Mitbrüder getroffen, die für mich, ich sage es immer in diesen Worten, ein spannendes, faszinierendes, afrikanisches, benediktinisches Mönchtum leben. Sie sind Benediktiner, leben es aber auf dem Hintergrund ihrer Kultur. Und das hat mich echt berührt. So reife Männer, die das gewagt haben und die mir jetzt gezeigt haben, ja, das ist wirklich ein Weg, den wir auch in Zukunft gehen können. Es ist möglich, ein afrikanisches, benediktinisches Mönchtum zu leben und in die Zukunft weiterzugeben. Und das hat mich wirklich sehr fasziniert. Da muss ich echt sagen, natürlich gibt es auch negative Beispiele, das ist alles normal, das gibt es auch bei uns in der Schweiz, das gehört dazu. Der Mensch ist nicht perfekt und kein Kloster ist perfekt, aber ich habe das wirklich großmehrheitlich erleben dürfen und dem begegnen dürfen und das hat mich fasziniert. Da bin ich echt dankbar, dass unsere Vorgänger das gewagt haben und dass damit auch afrikanischen Männern, tansanianischen Männern dieser Weg geöffnet ist, ja.
Lieber Abt Emanuel, wir haben begonnen mit dem Thema Visitation in Tansania. Nun, wann steht bei Ihnen die nächste Visitation vor? Und wenn das schon geplant ist, kommt auch jemand von einem anderen Kontinenten?
Also wie ich gesagt habe, findet immer alle 5 Jahre eine kanonische Visitation statt. Wir hatten unsere letzte 2021 und so ist es dann wieder 2026, die ist jetzt noch nicht geplant. Ich weiß nicht, wer da kommt. Es ist sehr, sehr gut möglich, dass einer der Visitatoren auch aus einem anderen kulturellen Hintergrund kommt. Wir hatten das schon. In der Regel macht man es aber so, dass mindestens einer aus demselben kulturellen Kreis kommt. Ja.
Sehr schön. Lieber Abt Emanuel, möchten Sie ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, gerne. So spontane Möglichkeit, das an Sie zu richten. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben einen kurzen Einblick gekriegt in eine Visitationsreise von mir in Tansania, in der Abtei Danda. Es war für mich ganz einfach ein berührendes Erlebnis, mit Mönchen aus einem anderen kulturellen Umfeld über Gott und ihr Leben zu sprechen. Und ich glaube, das ist auch eine Einladung an uns hier in der Schweiz, andere Menschen, es können Schweizer oder Ausländer sein, können uns ein Zeugnis geben von ihrem Glauben an Jesus Christus oder an ihrer Gottsuche. Und dazu möchte ich Sie einfach ermuntern, in den Begegnungen, die Ihnen geschenkt sind, in der Arbeit, wo auch immer, über den Freundes-Familienkreis hinaus, dieses Thema auch immer wieder zum Thema zu machen. Wie geht es mir in meiner Gottsuche? Wie bin ich mit Gott unterwegs? Einerseits im Glauben, dann aber auch im ganz alltäglichen Leben, in den Freuden und in den Nöten. Und das durfte ich erleben und ich freue mich schon, wenn ich denn das nächste Mal erleben darf. Ja.
Vergelt's Gott, lieber Abt Emanuel, dass Sie einen Moment Zeit gefunden haben und Sie mit uns Ihre Eindrücke der Missionsarbeit in Nanda in Afrika geteilt haben. Sie haben eine spannende, bewegte Zeit in Afrika erlebt. Danke für all Ihr Mühen und das natürlich auch von Ihrer Gemeinschaft in der Missionsarbeit. Ja, lieber Abt, damit das heute Gehörte in der Mission in unserem Alltag fruchtbar wird und wir im weltlichen Kontext missionarisch auch wirken können, einen Beitrag leisten dürfen, dürfen wir Sie um den Segen Gottes bitten.
Ja, mache ich doch sehr gerne. Ihnen allen Gottes Segen, alles Gute und viel Freude im Glauben. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne, behüte und begleite euch auf die Fürsprache des heiligen Ottmar, der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Danke, lieber Abt Emanuel, für Ihren Segen und Ihre Gedanken. Wir wünschen Ihnen persönlich und der ganzen Gemeinschaft Gottes besonderen Segen und Schutz und dass Sie für die Menschen um Sie herum Orientierung und Lebensgrundlage sein können. Aber auch, wie es der heilige Benedikt in der Regel sagt, dass ihr die Gnade bekommt, immer wieder Christus zu suchen. Vergelt's Gott und alles Gute.
Bitte gern geschehen. Alles Gute.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hörten das Gespräch mit Abt Emanuel der Abtei St. Ottmarsberg in Uznach. So wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem weiteren Programm viel Freude, Segen und Erbauung. Pfüezi Gott, Ihre Andrea Marti.